Wir sind im Philipperbrief im Kapitel 1 stehen geblieben, gestern bei Vers 17. Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, die Paulus uns entgegenträgt, dass eben nicht jeder, der das Evangelium predigt, das auch aus reinen Motiven tut, sondern dass es Menschen gibt, die es aus eigensüchtigen Motiven tun, um selbst irgendwelchen Vorteil davon zu haben. Der Vorteil kann Ansehen sein. Wir sehen, dass die falschen Propheten, die zum Beispiel in Korinth auftreten, die falschen Apostel, die auch dort erwähnt im 2. Korintherbrief, die haben das wahrscheinlich in erster Linie getan, um ihres eigenen Ansehens willen. Denn da schreibt er auch an mehreren Stellen, ja, ich bin nicht so wie die Superapostel, so könnte man das am besten übersetzen. Oder manche übersetzen es wie die Überapostel oder wie die großen Apostel. Da vergleicht Paulus sich damit. Und die tun das in erster Linie, um groß rauszukommen. Und das gibt es natürlich heute durchaus auch. Vielleicht nicht so sehr in Deutschland. In Deutschland ist das so überzeugt, Christ zu sein, nicht eben sehr populär, zumindest in den meisten Stellen. Es sei denn, man hält gerade eine Rede beim Evangelischen Kirchentag oder so, dann kann auch jeder Politiker nochmal sagen, ja, ich bin ja auch Christ. Aber wenn wir zum Beispiel die US-amerikanische Situation ansehen, da gibt es in den letzten Jahrzehnten fast keinen Präsidenten, der nicht sagt, ich bin auch born again, ich bin auch wiedergeboren, ich bin auch Christ. Jeder, egal wo man durchgeht, egal ob der hinterher eine christliche Politik macht oder nicht, weil in den USA, da ist eben dieses, ich spreche mich für den Glauben aus, da muss man immer ganz genau zuhören, ganz genau hinschauen. Ist das wirklich aus ernsten Motiven? Ist das wirklich echt? Oder ist das nur wegen des eigenen Vorteils? Na, dann sind noch ein paar Millionen Christen mehr, die mich wählen, die auf meiner Seite sind. Dann kann ich noch eher meine Interessen durchsetzen. Ich werde jetzt heute Morgen nicht hinkommen und sagen, der Präsident war wirklich Christ und der Präsident war nicht Christ und der ist so. Das können wir aus der Entfernung sowieso nicht sagen. Wie wollen wir hier aus der Entfernung per Telepathie ins Herz eines Politikers hineinschauen? Aber das, was offensichtlich ist in den USA, keiner würde Präsident werden, wenn er sagt, ich bin Atheist, ich halte von dem alles nichts. Dann ist in den USA unmöglich. Da merken wir, da ist so etwas, dem eigenen Vorteil des Ansehens wegen. Dann gab es auch diejenigen, die das gemacht haben, um davon richtig dick zu verdienen. Deshalb erwähnt Paulus ebenfalls im 2. Korintherbrief, er hätte nie etwas von der Gemeinde in Korinth genommen. Er hätte immer nur als Zeltmacher gearbeitet, um für seine eigenen Bedürfnisse selbst zu arbeiten. Die Ausnahme ist von den Philippern, von denen hat er dann mal etwas genommen. Aber um diesem Vorwurf zu entgegnen, ist ja nicht schlecht, dass er unterstützt worden wäre. Aber er wollte von vornherein diesem Vorwurf entgegnen, der tut das ja nur für seine eigenen Zwecke. Ich meine es jetzt in Erinnerung zu haben, dass in der Didache, einer frühchristlichen Schrift, dass dort unter anderem drin stünde, wenn man so umherreisende Prediger habe, dann sollen die, ich meine da stünde, nicht mehr als einen Tag verköstigen und Unterkunft geben. Und dann müssen sie halt weiterreisen, nicht? Und da merken wir scheinbar schon, in der nachapostolischen Zeit gab es durchaus auch Leute, die sich dann in einer Gemeinde eingenistet haben. Jetzt sorgt mal für mich, materiell, finanziell, ich muss meiner täglichen Arbeit nicht nachgehen und ich lebe von euch. Und da, das kann dann auch so ein Grund sein für falsche Motive, also echte und falsche Motive. Interessant finde ich, wie Paulus dann in Vers 18 darauf reagiert. Was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Diese Gegner, von denen vorher steht, dass sie das aus eigenen Motiven tun, ja, er wirft ihnen sogar vor, dass manche das tun, um dem Paulus zu schaden, also dass sie ihn angreifen wollen, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft, Vers 17. Das ist auch noch ein Grund bei ihnen. Und da sagt, er lässt sich davon gar nicht treffen. Das sind Leute, die wollen sich in den Vordergrund drängen, um Paulus beiseite zu schieben. Er lässt sich einfach nicht treffen davon. Und das ist natürlich eine ungemeine Herausforderung, nicht nur, wenn es darum geht, dass Menschen um uns herum, die sich Christen nennen, mit falschen Mitteln kämpfen, nicht nur, dass wir nicht in der Versuchung sind, selbst mit denselben Mitteln zu kämpfen. Die Gefahr besteht ja, dass einer in der Gemeinde, der versucht, vielleicht durch üble Nachrede seine Position besser darzustellen, sein Ansehen. Schnell könnten wir in der Versuchung sein als Christen, dann mache ich es doch genauso. Und dafür müssen wir uns einmal hüten. Aber auf der anderen Seite, dass Paulus sich nicht mal davon treffen lässt. Nicht nur, dass er diese Mittel nicht ergreift, diese menschlichen, sondern er lässt sich davon nicht einmal betreffen. Hier merken wir bei Paulus ganz stark diese Selbstlosigkeit. Es kommt doch letztendlich auf mich gar nicht drauf an.
Das, was immer wieder durchscheint in dem ganzen Kapitel, ist, Gott ist doch so groß. Gott gebraucht doch alles. Es gibt doch nichts, was der Hand Gottes entgleiten könnte. Und das ist ein theoretischer Satz, der bei Paulus hier ganz praktisch durchdekliniert wird. Und das ist einerseits bezüglich der Gefangenschaft, das hatten wir ja gestern, wo er sagt, jetzt bin ich zwar gefangen und alles sieht so aus, als ob mein Auftrag, den Gott mir gegeben hat, verhindert wird. Und dann sagt er, nee, aber ich bin im Gefängnis und das dient doch Gott. Wir haben gestern ein paar Punkte genannt, warum es Gott dient. Eben, dass er den Soldaten predigt, den höhergestellten Richtern und so weiter, dass die Gemeinde noch herausgefordert wird. Das ist aber ein bewusster Blickwechsel, den Paulus vornimmt. Er könnte genauso gut jetzt alles aufzählen, wie schlecht es ihm geht und dass er doch gar nicht daran schuld ist und warum Gott das denn zuließe, aber das tut er eben an dieser Stelle nicht. Und hier tut er das in der nächsten Phase auch nicht, wo er sagt, das sind nämlich diese falschen Lehrer, das sind die, die aus falschen Motiven predigen. Und wieder lässt er sich davon nicht treffen, im Hinblick darauf, Gott ist größer, Gott kann selbst das gebrauchen, wenn ein Mensch dort falsch handelt. Was nicht heißt, dass der dafür nicht Verantwortung trägt und zur Verantwortung gezogen wird. Also keiner von uns sollte schnell die Entschuldigung nehmen, ja gut, ich lebe jetzt aus menschlichen Motiven, ich kämpfe selbst für meinen eigenen Vorteil, macht ja nichts, hier steht doch, ist alles gut, was tut's, wenn Christus verkündigt wird, ist doch egal. Naja, für den Plan Gottes ist es erstmal egal, aber für dich und dein Preisgericht nicht. Und für den anderen natürlich auch nicht. Das wäre genauso, als wenn der Judas sagen würde, naja, irgendjemand musste ja Jesus verraten, also habe ich das halt mal getan, nicht? Und es ist hinterher auch gut rausgekommen, nicht? Ihr verdankt ja alle eure Erlösung dem Judas, nicht? Hätte der nicht, so steht das dann auch im Judas-Evangelium. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, im letzten Jahr wurde das Judas-Evangelium ja entdeckt. Ihr müsst allerdings keine Angst haben, das war nicht von Judas geschrieben worden, der war ja schon längst tot, als das veröffentlicht worden ist. Denn das ist veröffentlicht worden Anfang des 3. Jahrhunderts und Judas, wissen wir erst wenige Tage, nachdem Jesus gefangen genommen wurde, hat er Selbstmord begangen. Aber da hat dann jemand im Anfang des 3. Jahrhunderts sich in die Situation hineinversetzt und versucht, den Judas zum Helden zu stilisieren. Judas sei der Einzige gewesen, der den Plan Jesu richtig begriffen habe und die anderen Jünger wollten ja Jesus nur schützen und er hätte es begriffen, dass Jesus sterben müsste für unsere Sünde und deshalb hat er ihn ausgeliefert. Judas als Held. Und da müssen wir sagen, nee, so ist es ja nicht. Was sagt nämlich Jesus zu Judas? Fällt euch da was ein? Genau, richtig, nicht wehe dabei. Und der wäre besser gar nicht geboren sogar. Nicht? Also ziemlich starkes Urteil. Und er selbst erfährt das ja auch. Deshalb in der Verzweiflung nimmt er sich ja das Leben. Er sieht sich nicht als Held. Hier merken wir, Gott gebraucht dieses falsche Verhalten. Aber das heißt noch lange nicht, dass der Mensch deshalb schuldlos ist. Gott kann alles gebrauchen. Gott konnte auch den Nebukadnezar gebrauchen, das Volk Israel zu strafen, weil er es wollte. Das heißt noch lange nicht, dass Nebukadnezar deshalb schuldlos wäre für das, was er tut. Da gab es immer wieder in der Kirchengeschichte auch Beispiele. Eines fällt mir gerade ein. Da hatte eine Frau in der Nähe von Zürich in der Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts, hatte gemeint, sie hätte nun plötzlich den Auftrag, ihre Schwester zu erschlagen. Hat sie dann auch getan. Und da hat sie sich berufen, Gott hat mir das doch gesagt. Natürlich weder vor Gericht auf der Erde, noch vor dem Gericht Gottes wird das gelten. Nicht, sondern das war natürlich Einbildung, das war Wahnidee. Nein, wenn Gott handelt, dann handelt er egal durch welche Wege. Wenn wir etwas Böses tun, etwas Falsches tun, von dem wir wissen, es ist biblisch nicht legitim, dann sind wir dafür verantwortlich. Also, wir müssen deutlich unterscheiden, wenn Paulus hier sagt, was soll's, ist doch egal, dann bezieht sich das nur auf seine Situation. Er fühlt sich nicht angegriffen. Er sagt, Gott kann alles gebrauchen. Das ist keine Rechtfertigung, dass diese Person nicht in Sünde wäre. Auch keine Rechtfertigung, dass der aus falschen Motiven predigt, dass der nicht zurechtgewiesen werden müsste. Wenn wir so jemanden in der Gemeinde haben und wir bekommen das heraus, wir ahnen das, dann müssen wir natürlich das Gespräch suchen, weil das ist Sünde. Aber obwohl ein Mensch in Sünde ist, kann trotzdem Gott wirken. Und diese Erkenntnis, die müssen wir, glaube ich, alle früher oder später haben. Und ohne diese Erkenntnis, ja, würde die Gemeinde ja gar nicht existieren. Denn wer von uns ist denn sündlos, hat gar keine Sünde, dass Gott durch uns wirken könnte? Ja, dann gibt es gar keinen Menschen. Dann könnte keiner Prediger sein, dann könnte keiner Ältester sein, keiner Missionar sein. Alle die großen Reformatoren und Helden der Vergangenheit hatten auch in ihrem Leben Sünde. Soweit wir es wissen, nicht dauerhaft gepflegt, aber immer wieder sind sie in Sünde gefallen, hatten Probleme in ihrer Beziehung zu Gott. In der Bibel ja genauso. Das Wichtige ist, sie ließen sich dann korrigieren. Und das Wichtige, Gott wirkt trotzdem. Also keine Rechtfertigung von Sünde, aber selbst wenn das falsch läuft, Gott wirkt trotzdem. Wir müssen allerdings Sünde bekennen, bereuen, darauf aufmerksam machen. Die schwierige Frage ist natürlich, wie erkennen wir in der Gemeinde, ob jemand das aus eigensüchtigen Motiven macht? Und manchmal ist das so eine Ahnung, weil der Heilige Geist uns das offenbart. Da merken wir irgendwie, das ist komisch, was der da macht. Manchmal merken wir das, wenn die Menschen zu sehr, sehr menschlichen Mitteln greifen, um ihre Interessen durchzusetzen. Ich habe es erwähnt, meinetwegen Wahlkampf machen vor der Ältestenwahl oder üble Nachrede betreiben oder so etwas. Manchmal merken wir das, wenn wir nachfragen und sehen, ja, wie gehst du mit deinen Problemen um? Und derjenige uns bloß ein paar Management-Tipps gibt, meinetwegen denk nicht dran oder meditiere mal eine Runde oder hör dir schöne Musik an oder vergess es einfach oder sonst was, dann merken wir, das ist nicht geistlich, hier sind rein menschliche Vorgehensweisen, die dahinter stehen. Und da muss eine Korrektur her. Aber selbst wenn die Korrektur notwendig ist in unserem Leben und in dem Leben der Menschen um uns herum, die falsch handeln, ich glaube, auch diese Sichtweise des Paulus ist für uns wichtig, dass wir nämlich nicht nur darauf schauen und uns nicht nur in sinnlose Streitigkeiten verstricken lassen, sondern dann letztendlich auch sagen können, das ist nicht meine Aufgabe, die ganze Welt zu korrigieren, zu jedem noch irgendeinen Kommentar zu sagen, sondern wenn Gott wirkt, manches muss ich auch einfach Gott überlassen. Und wenn ihr euch mal umschaut, ich tue das berufshalber häufiger auch, weil ich unter anderem Konfessionskunde, Sektenkunde unterrichte. Und da gibt es ja so viel Unsinn, der im Bereich von verschiedenen Konfessionen und Sekten stattfindet. Wenn ich nur zu all den Konfessionen immer was sagen wollte, hätte ich mein Leben lang nichts anderes zu tun. Also sagen, oh, da der Prediger ist Y total falsch und diese Lehre in dem Buch total falsch. Leider gibt es ja so viel Falsches auch im christlichen Bereich. Aber da braucht es manchmal auch die innere Gelassenheit zu sehen, okay, das ist da, ich bin nicht für alles verantwortlich. Gott hat die Sache in der Hand, nicht ich. Und Gott hat die Gemeinde schon 2000 Jahre bewahrt, er wird sie wahrscheinlich auch noch die nächsten 10 Jahre bewahren. Auch ohne meine Erkenntnis, meinen prophetischen Blick oder so etwas. Das heißt ja nicht, wie gesagt, Leichtfertigkeit, ist alles egal, das nicht. Aber auch, dass wir uns entlasten können. Wir sind nicht für alles verantwortlich. Wir müssen auch nicht jeden Kampf aufnehmen. Wir müssen nicht auf jede Provokation reagieren, die außen auf uns zukommt. Das ist, glaube ich, wichtig. Warum? Weil ich ja letztendlich auch nicht für mich kämpfe, sondern für Gott. Und Gott steht für seine Sache schon ein. Häufig sind gerade diejenigen Menschen, die sich in solche sinnlosen Streitigkeiten verstricken lassen, sind diejenigen, die eigentlich gar nicht für Gott kämpfen, sondern für sich selbst. Und wenn sie dann jemand angreift oder sie sich angegriffen fühlt, schlagen sie umso stärker zurück, weil es geht ja um sie und um ihren Vorteil, um ihre Interessen. Und deshalb fühlen sie sich da so umso stärker einbezogen. Wobei wir natürlich unterscheiden müssen, Paulus sagt, das ist ja egal, wer da predigt, die Hauptsache, das Evangelium wird verkündigt, das sagt er nur bezüglich der falschen Motivation. Das sagt er nicht bezüglich von Irrlehre. Also wenn ihr jemanden in der Gemeinde habt und der sagt, ach, Jesus ist nicht Gott und die Bibel ist falsch, dann könnt ihr nicht einfach so sagen, ach, schwamm drüber, die Hauptsache, da wird irgendwas gepredigt. Das nicht. Da müsst ihr eingreifen, das tut Paulus auch. Es geht hier ihm ja lediglich um die Menschen, die das Richtige sagen, aber aus der falschen Motivation. Da sagt er, okay, da muss ich nicht endlos nachlaufen, dann sollen die halt predigen. Die werden zwar keinen Lohn vor Gott haben, die werden vielleicht von Gott sogar noch zur Rechenschaft gezogen, weil es die falsche Motivation ist, aber da setze ich mich jetzt nicht stark mit auseinander. Wenn es um Irrlehre geht, das ist auf einer ganz anderen Ebene. Weil da schaue ich ja sonst zu, dass andere Christen in die Irre geführt werden. Da muss ich dann eingreifen. Und das tut Paulus auch an verschiedenen Stellen. Hier geht es nur darum, Verkündigung des Evangeliums aus falscher Motivation. Ja. Und insofern könnten wir sogar sagen, dass manchmal Menschen um uns herum, die aus falscher Motivation predigen, für uns sogar ein Vorteil sein können. Sie stellen uns nämlich in Frage. Wir sind herausgefordert, uns dann zu überprüfen, aus welcher Motivation wir denn predigen oder unseren geistlichen Dienst ausfüllen. Soweit Vers 18. Das ist ja sozusagen noch der Abschluss von Paulus Beschäftigung mit dem, wie läuft das Evangelium weiter, da wo ich jetzt in Gefangenschaft bin. Das ist ja die Verse 12 bis 18. Also wie läuft das Evangelium weiter, wo ich in Gefangenschaft bin. Jetzt gibt es eine nächste Einheit. Das ist dann Vers 19 bis Vers 26. Die lese ich auch gerade mal im Zusammenhang und dann können wir uns das ein bisschen näher vor Augen führen. Also Ende 18, Anfang 19 dann. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt Christus verherrlicht werde an meinen Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiterhin soll im Fleisch, weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn er setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Christus Jesus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Das Thema wird insofern fortgesetzt, dass er sich weiter mit seinem Dienst beschäftigt. Der erste Teil des Kapitels war ja Beschäftigung mit der Gemeinde. Der zweite Teil jetzt sein Dienst, inwiefern wird er behindert durch seine Gefangenschaft? Und jetzt geht die Frage weiter, inwiefern, wie sieht die Zukunft aus mit seinem Dienst? Das ist also so ein fließender Übergang. Und wenn er dann Ende Vers 18 sagt, so freue ich mich da, wie ist das hier, aber ich werde mich auch weiterhin freuen, dann bezieht sich das einerseits auf das, was kommt und andererseits auf das, was gerade vorher steht. Vorher sagt er, da sind eine ganze Menge Leute, die predigen aus falschen Motiven. Und da könnten wir sagen, das ist auch so eine Art Abschluss. Aber ich werde mich trotzdem freuen, weiterhin. Auch wenn die das aus falschen Motiven tun und ich die nicht hindern kann daran, ich werde mich trotzdem freuen. Wir können es aber auch genauso gut beziehen auf das, was hier jetzt nämlich kommt. Egal, wie sein Prozess ausgeht, ich werde mich weiter freuen. Und dieses, ich werde mich freuen, wenn Paulus das hier so sagt, das drückt ja auch so ein bisschen aus, ich kann mich mitentscheiden, mich zu freuen. Es ist ja sozusagen, ich will mich freuen, steckt da drin. Das ist nicht etwas, was automatisch geschieht, was er prophetisch sagt, sondern etwas, was er willensmäßig beeinflussen kann. Und hier die Herausforderung für uns auch, haben wir diesen Vorsatz, haben wir diesen Willen, ich will mich freuen. Selbst wenn da äußerlich erstmal gar nichts so aussieht, als ob man sich darüber freuen kann. Und das gilt ja, wie gesagt, auch für die falsch, also aus falschen Motiven predigen, auch über meine Situation der Gefangenschaft. Und dieses, ich will mich auch freuen, das dekliniert er hinterher durch, ich will mich freuen, wenn ich sterben muss, ich will mich freuen, wenn ich weiterleben darf. Also hier ist für ihn nicht das eine die totale Katastrophe und das andere wäre das Glück, aha, Gott hat mein Gebet erhört, ich werde frei, oder nee, Gott hat mein Gebet nicht erhört, ich werde umgebracht, sondern beides ist von Gott und über beides kann er sich freuen. Ich glaube, das ist so eine Frage der Grundmotivation, nicht nur auf die äußeren, unser äußeres Leben zu schauen, die äußeren Daten, mit denen wir uns beschäftigen, die äußeren Einflüsse, sondern diese innere Grundhaltung zu haben. Dieses Freuen ist bei ihm ja auch immer ein Freuen in Christus. Das kommt ja hier im Brief häufiger vor, in Jesus Christus, im Herrn, in Christus. Dass er kann diese Freude haben, weil er in Jesus lebt und weil er dieses Vertrauen hat, dieses Wissen hat, alles dient zum Besten denen, die Gott lieben. Und deshalb egal, was rauskommt. Das versucht er ja hinterher auch noch zu erklären. Dann Vers 19. Denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird. Also dies, hier bezieht er sich jetzt wahrscheinlich stärker auf seine Gefangenschaft. Also dies wird mir zum Heil ausgehen. Hier wird noch nicht unbedingt gesagt, dass er freigelassen wird. Also er will damit nicht sagen, ich bin mir sicher, ich werde freigelassen. Das erwähnt er nachher ja auch. Es könnte auch sein, dass er dabei umkommt. Sondern er sagt, egal was dabei herauskommt, ich weiß ja, Gott hat die Sache in der Hand und egal was herauskommt, es wird zu meinem Wohl sein. Gott ist immer noch Herr der Lage hier dabei. Es ist auch nicht einfach bloß ein Schicksalsglaube. Wie soll etwas passiert, wird passieren. So auch nicht. Sondern es ist das Vertrauen auf einen allmächtigen Herrscher, die Souveränität Gottes, der nichts entgleitet. Und er sagt jetzt auch, es wird mir zum Heil ausgehen. Was sind für ihn Werkzeuge, die dazu beitragen? Durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Also es kommt nicht einfach automatisch, sondern Gott benutzt die Gebete der Gläubigen und Gott baut den Paulus auf durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Und das ist ganz losgelöst erstmal von dem, was äußerlich dann tatsächlich geschieht. Wenn hier steht, es wird mir zum Heil ausgehen, dann ist das griechische Wort Soteria, was dahinter steht. Und dieses Soteria, das kann einerseits Gesundheit und Wohlergehen meinen. Das ist hier wahrscheinlich nicht gemeint. Denn er weiß, er ist in Gefangenschaft, er rechnet später damit, möglicherweise umgebracht zu werden. Also, dass es rein körperliches Wohlergehen meint, ist hier eher unwahrscheinlich. Was auch mit gemeint sein kann, ist dabei die himmlische Erlösung. Das ist das, was häufig im Neuen Testament gemeint ist. Und wahrscheinlich ist das ein Aspekt, der hier stark mit drin steht. Nämlich egal, was herauskommt, es wird dazu dienen, dass ich in der Ewigkeit bei Gott bin. Gott benutzt das, um mich zu verändern, so wie er mich haben will. Das scheint damit drin zu stecken. Soteria kann auch einfach bedeuten, dass Gott etwas Positives schafft, generell. Also das heißt, geistliches Leben fördert oder sonst etwas. Und das könnte hier auch mit drin stehen. Also nicht nur das ewige Heil, sondern auch das geistliche Wohl auf der Erde. Das Körperliche spielt hier wahrscheinlich eine untergeordnete Rolle. Wenn er vom Gebet spricht, dann merken wir, dass Paulus immer wieder auf Gebet der anderen angewiesen ist. Und zwar nicht nur als Floskel. Das kann ja schnell als Floskel kommen, ja, er betet für mich. Sondern ihm ist das wirklich ein ernsthaftes Anliegen. Wir haben schon seine Gebetshaltung der Gemeinde gegenüber kennengelernt, aber wir sehen auch, dass er immer wieder bittet, dass andere für ihn einstehen, in der Gefangenschaft. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass Paulus auch andere Briefe in der Gefangenschaft geschrieben hat. Ich lese jetzt zum Beispiel aus 1. Thessalonicher 5, Vers 25. 1. Thessalonicher 5, Vers 25. Liebe Brüder, betet auch für uns. Hier die Aufforderung, Paulus, betet für uns. Ich brauche das. 2. Thessalonicher 3, Vers 1. Weiter, liebe Brüder, betet für uns. Und dann kommen noch konkrete Anliegen dabei. Römer 15, Vers 30 und 31, wieder dasselbe. Paulus fordert auf, Brüder, betet für uns. Also das ist ihm ein wichtiges Anliegen. Und hier lesen wir, das dient ihm selbst dazu, dass Gott ihn weiterführt im Glauben, eben durch euer Gebet und durch den Beistand des Heiligen Geistes. Dann kommen wir zu Vers 20. Wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zuschanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leib, sei es durch Leben oder durch Tod. Dieses sehnlich Warten ist ein griechisches Wort, Apokradikia, das meint so den konzentrierten Blick auf eine Sache, nach der man sich sehnt. Alles andere zurücklassen, sich ganz auf eine Sache konzentrieren. Das ist dieses sehnlich Warten und Hoffen. Hier kommt so ein bisschen zum Ausdruck, naja, er brennt schon darauf, jetzt sollte es doch endlich zum Ende kommen. Ich habe mehrfach erwähnt, 2 Jahre ist eine lange Zeit, mit der er sich damit rumschlägt und immer noch nicht weiß, wie es ausgehen wird. Also er wartet, er hofft darauf und nicht zu schanden. Also das heißt, er sieht, dass er im Kampf ist, dass innere Anfechtung da ist, äußere Anfechtung da ist und er bittet Gott, lass es doch jetzt zum Ende kommen und egal was passiert, du wirst verherrlicht, wenn ich sterbe oder wenn ich lebe. Deshalb hier ja auch an meinem Leib durch Leben oder durch Tod. Wenn er stirbt, Gott wird verherrlicht, er ist treu gewesen als Märtyrer. Wenn er weiter lebt, er kann weiter in der Zukunft predigen. Das steckt hier mit dahinter. Es ist ja für Paulus auch eine schwierige Situation. Wir kennen ihn in der Apostelgeschichte als Aktivisten, als einen, der ständig unterwegs ist, der ständig neue Pläne im Kopf hat. Und der hat jetzt so eine Zwangsruhe verordnet bekommen. Dass er darauf hofft und sich danach sehnt, wird wahrscheinlich nicht nur eine geistliche Motivation sein, sondern auch ihm aus seiner Persönlichkeit kommen. Aber, und das sehen wir auch wieder hier, er stellt sich ja als Knecht Christi vor, Kapitel 1, Vers 1. Hier kommt das wieder zum Ausdruck, er will sich ganz, egal was Gott macht, ich ordne mich dir unter. Wenn du willst, Gott, dass ich sterben soll, ja, dann sterbe ich halt. Wenn du willst, dass ich leben soll, dann lebe ich halt. Also ganz unter den Willen Gottes zu stellen, nicht Gott als Wunscherfüllung zu sehen. Ich glaube, das ist auch eine Herausforderung da, wo wir in Schwierigkeiten sind, immer beides im Blick zu haben. Schon unsere Wünsche zu äußern, das ist ja legitim, mach mich frei, mach mich gesund, gib mir eine Arbeitsstelle oder so etwas. Aber immer auch im Blick zu haben, Gott kann sich in unserem Leben auch durch das Gegenteil verherrlichen. Und dann sollten wir darum bitten, dass wir das auch erkennen und uns nicht hängen lassen und sagen, das läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle, also muss Gott versagt haben. Dann haben wir Vers 21, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Christus ist mein Leben, da ist die Frage, was will er jetzt damit eigentlich aussagen? Und Christus ist mein Leben, ich glaube, er will damit aussagen, Christus steht am Anfang meines Lebens. Er ist ja, wie wir nach dem Kolosserbrief wissen, der, durch den alles geschaffen worden ist. Johannes Kapitel 1 sagt das ja auch, alles was geschaffen ist, ist durch Jesus geschaffen. Jesus ist auch der Anfang des geistlichen Lebens. Also deshalb, Christus ist mein Leben. Er weiß darüber hinaus auch, dass er ja in Ewigkeit bei Gott und mit Christus leben wird, also dass sein Leben ja nicht damit beendet ist, dass er den Körper hier auf der Erde verlässt. Und deshalb, Christus ist mein Leben. Also das heißt, er sieht nicht so stark darauf, das irdische Leben zu Ende, sondern egal was passiert, Christus ist mein Leben und das kann mir auch keiner wegnehmen. Selbst wenn sie mich schlagen, selbst wenn sie mich umbringen, Christus ist und bleibt mein Leben, das geht weiter. Er rechnet viel stärker mit diesem Aspekt der Ewigkeit, des Himmels, der Herrlichkeit, als wir das sonst vielleicht in unserem Alltag gewohnt sind. Sterben ist mein Gewinn. Das heißt jetzt nicht, dass er so eine Art Lebensüberdruss oder Selbstmordgedanken hat, sondern hier steht stärker im Mittelpunkt, wenn ich sterbe, ja, was lasse ich denn schon hinter mir? Jetzt, der Paulus ist alt. Der ist krank. Wir lesen das an verschiedenen Stellen in den Briefen. Er ist ständig Anfeindungen ausgesetzt. Jetzt ist er 2 Jahre in Gefangenschaft. Eigentlich hier auf der Erde, was hat er denn da viel zu genießen? Und er weiß, im Himmel ist es doch viel besser. Und deshalb meint er, wirklich, sterben ist mein Gewinn. Wie gesagt, nicht aus Selbstmordgedanken, sondern im Himmel wird es viel besser sein. Und deshalb sieht er den Tod als nicht so schlimm an, sondern denkt sogar für ihn selbst, wäre es ein Vorteil. Er sagt nachher für die Gemeinde eben nicht, aber für ihn selbst wäre es ein Vorteil. Diese Ausrichtung auf den Himmel, die Freude auf den Himmel, ich glaube, das ist etwas, wo wir in unserer Zeit ziemlich ringen müssen darum. Also zumindest mir geht es häufig auch so. Weil wir ja erst einmal in einer Umgebung leben, in dem es sehr viel Positives gibt, mit dem wir uns freuen können. Wir leben ja nicht in irgendeinem Land, wo wir jeden Tag nur dafür sehen müssen, dass wir noch unser Schälchen Reis bekommen. Ich meine, hier an der Bibelschule ja exzessiv, nicht? 4 gut zubereitete Mahlzeiten, Essen, wahrscheinlich mehr als uns gut tut, Ausruhen zwischendurch, nette Gemeinschaft, schönes Wetter, schöne Natur, die meisten von uns sind relativ gesund. Da gibt es ja viel Grund, sich zu freuen. Und manchmal kann, wenn wir uns so sehr freuen, konzentrieren über das Irdische, kann das die Freude bezüglich des Jenseits, bezüglich des Himmels, kann verloren gehen. Und da, glaube ich, müssen wir aufpassen, ganz besonders in unserem Leben. Und wir sollen ja nicht erst uns freuen auf den Himmel, wenn wir nun wirklich ganz im Dreck sind. Also sagen, jetzt vollständig krank und ständige Schmerzen, dann freuen wir uns erst. Nein, wir sollten uns ja jetzt schon freuen, zu sagen, ja, ich bin froh, ich sehne mich danach, in Ewigkeit bei Gott zu sein, weil das eben noch viel besser sein wird. Und das hat Paulus hier vor Augen. Also, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Und wenn ihr jetzt nicht das so direkt nachbrechen könnt, sondern sagt, uns gefällt es in Prag hier auch noch ganz gut, ist das auch nicht schlimm, das ist auch nicht ungeistlich, aber so nebenher diesen Blick darauf zu haben, im Himmel ist es noch viel besser. Das sollten wir nicht vergessen dafür. Sterben ist mein Gewinn, das sagt er natürlich auch im Blick auf die Auferstehung. Wir lesen das ja im 1. Korinther 15, 51 und folgende. 1. Korinther 15, 51. Da lesen wir nämlich, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn es wird die Posaune erschallen, die Toten werden auferstehen, unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit und die Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Dann geht es noch ein ganzes Stückchen weiter und Vers 55 dann, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Und hier sagt er ganz deutlich, Jesus ist der Sieger über die Macht des Todes und deshalb brauchen wir auch keine Angst mehr davor zu haben. Also hier sind 2 Hoffnungen, wie er das beschreibt. Wenn ich hiervon sage, ich habe Lust, so sagt er das, Lust abzuscheiden. Es kommt jetzt gleich in Vers 23, nein, warte ich noch bis dahin. Wenn ich aber weiterhin soll im Fleisch, weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und ich weiß nicht, was ich wählen soll. Also, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, auszuwählen, Paulus weiß ja, dass er das nicht kann, weil Gott das alles in der Hand hat, dann sagt er, ich wüsste gar nicht, was ich auswählen sollte. Ob ich hier nur mehr auf der Erde leben sollte oder im Himmel. Was er hier allerdings gar nicht im Blick hat, das müssen wir auch deutlich vor Augen haben, sind die Annehmlichkeiten des Lebens hier auf der Erde. Manchmal könnten wir ja durchaus das als Gründe nehmen, hier noch etwas länger auf der Erde zu sein. Also, wenn ich mich selbst anschaue, freue ich mich durchaus auf die Zukunft. Ich freue mich auf den weiteren Verlauf der Freizeit. Ich freue mich darauf, zu sehen, wie die Kinder groß werden. Ich freue mich auf den nächsten Urlaub im nächsten Jahr, auf die Arbeit zwischendrin, auf, wenn die Schüler im Herbst wiederkommen. Es gibt viele Sachen, auf die ich mich freue. Manchmal, so habe ich auch schon den Gedanken, ja, wie wird es einmal sein, wenn ich dann alt bin, vielleicht als Rentner nur Zeit für mich habe, nur das tun kann, was ich gerne möchte, vielleicht nur in Urlaub fahren oder so. Ich weiß nicht, ob es euch manchmal auch so geht. Irgendwie so ein Gedanke, Zukunftsträume. Wie könnte es sein, wenn ich erstmal diese Hürde überwunden habe und diese und wenn das Negative weg ist und dieses, ob sich das je erfüllt, das wissen wir natürlich nicht. Aber das ist eine Freude, die Paulus gar nicht meint. Denn das ist ja eine Freude, die sich nur auf das Irdische konzentriert, auf meinen Vorteil, auf mein Interesse, auf mein Wohlergehen. Er sagt ja, naja, ich bin zwischen dem, im Zweifel soll ich in den Himmel gehen, da soll ich auf der Erde bleiben, um euer Willen. Hier merken wir, Paulus hat einen total anderen Blickwinkel, nämlich nicht egoistisch, für mein Interesse würde ich ja ganz gerne noch ein bisschen hier auf der Erde bleiben, das Leben genießen, sondern ich würde hier auf der Erde bleiben, weil ihr braucht mich ja noch, ich bin ja für euch noch da. Und das stellt uns ein Stück weit in Frage. Wie sehr, wie haben wir unser Leben geplant? Was ist uns wichtig? Worauf freuen wir uns? Wofür wollen wir eigentlich hier auf der Erde noch sein? Denn der Zeitgeist, in dem wir leben, der ist sehr stark selbstbezogen. Also das heißt, du musst an dich selbst denken, sonst tut es ja keiner. Du musst sehen, dass du dein Leben selbst gestaltest, Glück findest darin. Und das ist Paulus' Blick hier gar nicht. Sondern, da sagt ihr, nicht, wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Also die Perspektive zu haben, nicht, ich lebe noch ein paar Jahre länger, um noch etwas Urlaub machen zu können, um noch ein Buch lesen zu können, um noch schön essen gehen zu können, um noch schön, was weiß ich, dieses oder jenes in der Familie zu erleben. Die Sachen sind alle nicht schlecht. Aber die Motivation, hier auf der Erde zu leben, ist bei Paulus eine ganz andere, die uns eben in Frage stellt, ich bin hier auf der Erde, um Frucht zu bringen. Das fordert uns natürlich auch heraus bezüglich unserer Zeiteinteilung, Geldeinteilung, unserer Lebensziele. Worauf sind die eigentlich ausgerichtet? Auf das Irdische, Vergängliche, dass das eine gewisse Rolle spielt und das auch mal Spaß macht, das ist ja nicht schlimm. Paulus freut sich auch mal, menschlich, wenn er nette Gemeinschaft hat und genug zu essen hat und sowas. Aber das Wesentliche, was der Grund ist, warum er noch länger auf der Erde ist und auch der Grund, warum du heute noch auf der Erde bist, egal wie alt du bist, ist, dass du für Jesus Frucht bringen sollst. Und darauf sollten wir dann alles in unserem Leben durchgehen. Inwiefern dient denn das dazu oder nicht? Nicht so stark der Gedanke, ist das eben noch gerade erlaubt? Tut mir das gut? Macht das noch Spaß? Will Gott mir denn alles verbieten, was Spaß macht? Ja, da hatte ich doch neulich ein Zitat gelesen von Edith Piaf. Kennt ihr ja vielleicht so als französische Chansonsängerin, ist ja tot seit einiger Zeit, aber sehr bekannt. Und da hatte sie gesagt, ja, Moral ist das Verbot von allem, was Spaß macht. Ich weiß nicht, es ist keine große Philosophie, die dahinter steckt, aber das ist die Überzeugung, die viele, viele Menschen um uns herum machen. Moral, oder wir könnten auch sagen, Ethik oder Gottesordnungen ist in erster Linie Verbot von allem, was Spaß macht. Das ist die Auffassung, die manchmal sogar Christen haben. Naja, jetzt muss ich immer kämpfen, wie viel Teile meines Lebens gebe ich denn Jesus? Denn das ist ja das, was dann keinen Spaß mehr macht, was mühsam ist. Immer im Gottesdienst sitzen, immer der Bibel lesen, immer beten, ja, mühsam. Aber man muss es ja tun, um sich den Himmel zu erkaufen. Und wie viel Zeit bleibt mir denn dann noch für mich, dass ich noch ein bisschen Spaß im Leben habe? Und die Motivation bei Paulus ist hier total anders. Die versteht er sozusagen gar nicht. Er sagt, ich lebe doch in Christus. Christus ist heute Morgen da, wenn ich aufstehe, am Mittag, der ist da, wo ich sitze, der ist da, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich arbeite, überall ist Christus da. Und er sagt, mein Leben hat doch in erster Linie das Ziel, für Jesus Frucht zu bringen. Und deshalb ist das für ihn auch die Motivation, der einzige Grund, noch länger auf der Erde zu sein. Und deshalb sagt er, und ich weiß nicht, was ich wählen soll. Also für ihn persönlich wäre es besser, er wäre bei Christus, aber dann hätte er nicht mehr die Möglichkeit, noch Frucht zu bringen für Jesus. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euertwillen. Also es setzt mir beides hart zu, ich weiß nicht, wie soll ich mich da entscheiden. Und dieses Lust zu haben, analyein ist das Wort, was dahinter steckt, das meint so viel wie ein Lager aufzulösen, die Verteuungen eines Schiffs vor der Abfahrt zu lösen. Also das ist so ein richtig bildliches Wort, wird in diesem Zusammenhang benutzt. Und das meinte eben, ich habe Lust, abzuscheiden. Also dieses Lust abzuscheiden ist nicht so sehr stark, dieses Lust zu sterben, sondern ich habe Lust, endlich meinen Anker zu lichten und in den Himmel zu fahren. Das ist seine Motivation. Also nicht so sehr das Angeödetsein vom irdischen Leben, sondern die Freude, bei Gott zu sein, die ist in dem Wort, steckt die stärker mit drin. Was auch viel besser wäre. Wenn wir sagen, was viel besser wäre, ist das ja auch ganz offensichtlich. Er hätte kein Leiden mehr, er hätte keine Schmerzen mehr, er müsste sich nicht mehr mit Geschwistern herumschlagen, die ihn dauernd ärgern. Also für ihn wäre es besser. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Hier dieselbe Motivation. Es ist nicht besser, hier zu bleiben wegen mir, damit es mir noch gut geht, sondern ihr seid in so viel Gefahren. Ich würde euch so gerne noch weiterbringen. Hier ist die Motivation des Vaters, der für seine Kinder sorgt und der das Beste für sie erreichen will. Die steckt dahinter. Und dann Vers 25, und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben. Wenn ihr hier schreibt in Vers 25 von der Zuversicht, dann ist das keine Sicherheit. Aber irgendwie nach dem inneren Ringen merkt er, mein Interesse, mein Egoismus sterben zu wollen, den muss ich zurückstellen. Gott hat noch einen Auftrag für mich auf der Erde. Wir lesen das in der Apostelgeschichte ja dann nicht mehr. In der Apostelgeschichte, die endet ja mit der römischen Gefangenschaft des Paulus. Was wir aus der Kirchengeschichte wissen ist, dass Paulus tatsächlich hinterher nochmal frei gekommen ist, dann auch nochmal eine Reise durch Kleinasien gemacht hat. Wir wissen nicht hundertprozentig, ob er auch bei den Philippern war. Er kündigt ihnen das hier an. Und dass er dann sogar noch in Spanien missioniert hat und dann in der neronischen Verfolgung einige Jahre später in Rom hingerichtet wird. Das sind die Informationen, die uns die Kirchengeschichte gibt, also nach dem Abschluss der Apostelgeschichte. Insofern ist diese Zuversicht, die er durch den Heiligen Geist bekommen hat, war richtig. Dieses war noch nicht der Zeitpunkt, wo er zu sterben hatte. Er hat noch ein paar Jahre, um das Evangelium weiter im Römischen Reich zu verbreiten. Also das ist jetzt die Zuversicht, ne? Bei euch zu bleiben, zur Förderung und zur Freude im Glauben. Also er kann die Gemeinde, er will die Gemeinde hier weiter voranbringen, dass sie die Macht Gottes noch stärker erkennen können. Also das heißt, ich werde frei, es dient euch zur Förderung des Glaubens. Wodurch? Erstens, ihr erkennt die Größe Gottes, er kann selbst Leute aus dem römischen Gefängnis befreien. Das dient zur Förderung. Zweitens, wenn ich frei bin, ich kann zu euch kommen, um euch zu predigen und euch zu ermutigen und dadurch wächst ihr auch. Also hier, das wächst die Freude der Gemeinde und das Wachstum der Gemeinde ist zweierlei. Allein durch das Eingreifen Gottes im Leben des Paulus und auf der anderen Seite durch das, was er ihnen später predigen kann. Also auf diese beiden Punkte liegt der Wert, da kann es der Gemeinde dienen. Und jetzt ist die Frage, wofür ist das dann schließlich gut? Also Förderung des Glaubens und Freude im Glauben sollen sie bekommen, damit euer Ruhm in Christus Jesus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Und das Ruhm bezieht er natürlich nicht auf sich, sondern das Ruhm ist ja auf Gott. Also das heißt, ich will den Leuten dienen, nicht damit die hinterher sagen, was für ein toller Kerl ist der, der hat uns im Glauben weitergebracht, sondern dass sie hinterher sagen, wie toll ist Gott, der hat diesen Menschen in unserem Leben gebraucht, damit ich vorankomme oder damit ich einen Fehler erkenne oder Buße tue oder gesund werde oder mir sonst in irgendeiner Weise geholfen wird. Also hier wiederum das Ziel, Gott soll erkannt werden, der Glaube soll gefestigt werden zur Ehre Gottes, damit Gott groß gemacht wird. Und hier sagt er schon wieder, wenn ich zu euch komme, also hier hat er scheinbar diese Zuversicht, Gott wird ihm die Möglichkeit geben, wieder zu ihm zu kommen, ihnen zu kommen. Wandelt nur würdig des Evangeliums Christi, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend von euch höre, ihr in einem Geist steht und einmütig mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums. Wenn ihr hier sagt, wandelt nur würdig des Evangeliums Christi, und hinterher sagt er ja noch, egal ob ich jetzt bei euch bin, also er schließt die Frage ab, komme ich nochmal zu euch? Und da sagt er, ja, wahrscheinlich schon, Gott macht mir das deutlich, aber er sagt, egal ob ich jetzt zu euch komme oder egal, also ob ich da bin oder noch nicht, wandelt jetzt schon würdig des Evangeliums, wartet nicht darauf, bis ich euch erstmal ermahnen muss oder euch helfe dabei. Und diese Herausforderung ist ja auch eine von uns, an uns. Denn das setzt ja voraus, dass die Philipp hat das damals nicht getan haben, zumindest nicht alle getan haben. Und das jetzt stellt uns auch wieder die Frage, ist es möglich, dass wir, obwohl wir Christen sind, nicht würdig des Evangeliums wandeln? Und hier ist die Frage, was heißt denn würdig des Evangeliums wandeln? Also, habe ich den Eindruck, hier die besondere Situation der Philipper im Kopf. Ich habe ja erwähnt, Philippi war eine römische Kolonie. Und jetzt waren da viele der Philipper waren römische Staatsbürger. Und ein römischer Staatsbürger zu sein, war eine besondere Ehre. Und jetzt musste man dieser Ehre gemäß leben. Ich habe das ja vorgelesen aus Apostelgeschichte 16. Als der Kerkermeister von Philippi merkt, die sind jetzt weg, dann denkt er, ich habe versagt. Und jetzt entspricht er nicht dieser Ehre des römischen Soldaten, deshalb will er sein Leben beenden. Da steckt er so ein bisschen drin. Also würdig zu wandeln der Stellung, in der ich bin. Und wir müssen uns die Frage stellen, was ist denn würdig des Evangeliums oder würdig als Christ zu leben? Und das bedeutet beispielsweise, frei von Süchten und Abhängigkeiten zu leben. Denn wenn ich sage, Jesus hat mich befreit, ich bin Sklave Jesu, dann sollte sich das in dem Leben ausdrücken. Wenn ich noch Sklave von anderen Dingen bin, die mich binden, dann bin ich unwürdig als Diener Jesu. Und da gibt es ja zahlreiche Sachen, die uns binden können. Das muss nicht der Alkohol sein oder das muss nicht die Drogen sein oder Zigaretten oder sonst etwas, sondern heutzutage sind ja zahlreiche Suchtverhalten bekannt. Unter Christen genauso wie unter Nichtchristen. Da ist beispielsweise die Spielsucht. Also Leute, die, wenn sie zum Lottoschein kommen, die können nicht anders. Ihre Hand geht schon automatisch und dann zack, 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 wird irgendwas angekreuzt. Oder Preisausschreiben oder sonst irgendwie etwas. Oder die Fernsehsucht, ebenfalls sehr weit verbreitet. Es gibt Leute, die fangen schon abends an zu zittern, wenn sie dann auf den Fernsehknopf drücken, ne, jetzt los, und jetzt läuft es. Und dann zittern sie auch, wenn sie wieder aufstellen müssen. Das geht dann auch nicht. Auch das ist natürlich Abhängigkeit. Und jetzt, oder zum Beispiel die Spielsucht, nicht? Also wir hatten auch an der Bibelschule im letzten Jahr, vorletztes Jahr war das, letztes Jahr war es gewesen, wo ein Schüler ein Problem mit Spielsucht gehabt hat, Internetspiele, nicht? World of Warcraft, so, dann, und nicht davon losgekommen ist, Aufgaben vernachlässigt hat, in der Nacht, wo er hätte schlafen sollen, stattdessen rumgespielt hat. Also das Schwierige ist ja bei Abhängigkeit, man meint nicht mehr anders zu können. Man fühlt sich davon aufgesogen, es ist nicht mehr die freie Entscheidung, aber die Menschen wollen sich nicht eingestehen. Also bisher, ich habe kaum einmal Leute getroffen, die abhängig gewesen sind, die das zumindest am Anfang sich selbst eingestanden haben. Sondern selbst Leute, die am Tag 5 Stunden Fernsehen, die sagen mir immer noch, ich kann doch immer aufstellen, wenn ich will. Und ich sehe das doch nur an, weil das alles so wichtig ist, was ich da sehe. Oder was weiß ich, ja, ich bin ja nur im Internet, weil es da so viel zu entdecken gibt. Ich lerne dabei so viel. Oder auch, ich habe Leute erlebt mit Alkohol, die sagen, ich könnte jederzeit aufhören. Ich trinke nur zum Genuss. Ich weiß nur, das ist gut. Das ist ja das Problem. Deshalb, wenn ihr wissen wollt, ob ihr in der Abhängigkeit seid, fragt lieber einen Außenstehenden als euch selbst. Weil wir selbst sind immer in der Tendenz, uns zu belügen. Oder was weiß ich, es gibt dann auch die Sexsucht. Erstmal natürlich wenn ein Mann fremd geht, häufig betrifft sie Männer stärker als die Frauen, oder wenn Frauen sich dann in romantische Fantasien ergehen, Liebesgeschichten massenhaft nur konsumieren, um sich wegzuträumen, das ist dann auch, kann eine Art Sexsucht sein, oder Männer, die das halt konsumieren in Bildern oder in der Praxis Prostitution oder so etwas. Auch das kann eine Sucht sein, die Menschen ja immer unbefriedigt zurücklässt. Aber das ist dann ein Zeichen unwürdig des Evangeliums. Ich bin da nicht würdig. Also das heißt einmal Abhängigkeit. Würdig zu sein heißt aber auch, naja, wenn die Leute mich anschauen, dann sehen sie in meinem Reden, in meinem Denken, in meinem Handeln etwas von der Größe Gottes. Wenn ich immer nur über mich rede, bin ich nicht würdig, Knecht Christi zu sein, Stellvertreter Gottes auf Erden sozusagen. Jetzt könnten wir auch sagen, das geht durch unser ganzes Leben hindurch. Zeiteinteilung. Die Worte, die ich gebrauche, wie ich rede, ist das würdig des Evangeliums oder nicht? Würdig heißt ja so viel, passt das zusammen? Oder gibt es da einen Widerspruch, dass die Leute merken, das geht ja gar nicht? Wenn dann unsere Nachbarn zu Recht mit dem Finger auf uns zeigen und sagen, wenn der Christ ist, nee, dann will ich aber nicht Christ sein, dann sind wir nicht würdig, dann stimmt da irgendwas nicht. Und jetzt könnten wir vielleicht sagen, ja, die haben ja alle Unrecht. Aber wenn das bei vielen Menschen der Fall ist, dann sollten wir uns in Frage stellen. Nicht immer haben Kritiker recht. Häufig merkt ihr auch am Arbeitsplatz, dass die eure Arbeitskollegen vielleicht noch viel besser wissen, was ihr als Christ tun solltet, als ihr selbst. Und manchmal auch Dinge im Kopf haben, die mit Christsein gar nichts zu tun haben. Die denken meinetwegen, ein Christ müsste immer tauschen, wenn es um einen schlechten Dienst geht. Ein Christ müsste immer unbezahlte Überstunden machen. Ein Christ dürfte nie sich beschweren, wenn jemand ihn an Karren fährt oder ihn beschimpft. Das stimmt natürlich so auch nicht. Aber es ist die Frage, wie tun wir das? Wie gehen wir auf Menschen ein? Wie reagieren wir auf Provokation? Also würdig des Evangeliums zu leben, würdig zu leben als Bürger des Reiches Gottes. Und da sagt er ja, ein Zeichen dieser Würdigkeit ist dann, dass ihr in einem Geist steht, einmütig seid. Das kommt in Vers 2, in Kapitel 2 nochmal direkt vor, Kapitel 2, Vers 2. Da sagt er, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Hier erinnert sich Paulus ganz bestimmt an Jesu Aussagen in Johannes 17, das hohepriesterliche Gebet. Da betet ja Jesus, Vater, mach sie eins, damit die Welt erkennt, dass sie meine Kinder sind, nicht? Oder dass ihr meine Kinder seid, sagt Jesus dort. Also Einheit unter Christen ist was ganz Wichtiges. Und hier sagt er als eines der Ersten, würdig des Evangeliums zu sein, ist in einem Geist zu stehen. Und hinterher noch die Einigkeit. Naja, in einem Geist zu stehen heißt natürlich, dass wir jetzt nicht den Geist der Welt haben, sondern dass wir den Geist Christi haben, der uns treibt. Aber in einem Geist zu sein, heißt auch, dass wir uns nicht in ständigen Streitereien aufreiben. Da habe ich doch noch letztendlich mit jemandem gesprochen, das war, glaube ich, ein Muslim. Und der hat dann zu Recht darauf hingewiesen, ja, irgendwie, die Christen sind für mich ja nicht glaubwürdig. Die sind so zerstritten, keiner weiß überhaupt, was da glaubt. Und der eine schlägt auf den anderen ein. Was soll man denn da überhaupt glauben im christlichen Glauben? Die Katholiken sagen, wir kommen zu uns. Und die Protestanten sagen, komm zu uns. Und die Bibeltreuen sagen, komm zu uns. Und die Baptisten und Mennoniten und Methodisten und so weiter sagen immer, komm zu uns. Ich habe euch ja schon erwähnt, erschreckenderweise gibt es, ich habe den Eindruck, keine Religion, in der es so viel Zersplitterung gibt wie im christlichen Glauben. Ich habe euch ja schon mal diese erschreckende Zahl genannt. Konfessionskundler gehen davon aus, dass es 30.000 verschiedene christliche Konfessionen gibt. Die kennt keiner nur mit Namen. Also ich habe so ein dickes Lexikon, in dem stehen so etwa 10.000 drin. Na, echt verschieden. Da könnt ihr mal lesen, wann gegründet, welche Überzeugungen, wo verbreitet und all so etwas. Und das ist natürlich nicht ein Zeichen dieser Einheit. Und das kann Christen, das kann unwürdig sein. Da, wo wir letztendlich wissen, Gott hat uns zusammengefügt, das heißt ja nicht, wie gesagt, dass wir immer in eine Gemeinde gehen müssen. Es gab ja in der Kirchengeschichte immer wieder diesen Traum, wir müssen alle nur an einem Ort in einer Gemeinde sein. Das muss nicht der Fall sein, aber Einigkeit heißt, ich muss auch nicht immer nur gegen andere Christen schießen und kämpfen. Also das ist hier mit drin. Und euch in keinem Stück erschrecken lasst von den Widersachern, was ihnen ein Anzeichen der Verdammnis ist, euch aber der Seligkeit und das von Gott. Also erst einmal, in einem Geist sollen wir sein, kämpfen für das Evangelium. Und jetzt wird noch gesagt, wird nochmal der Begriff des Kampfes aufgenommen, nämlich, dass wir mit Widersachern zu tun haben, erwähnt er hier. Und ich glaube, hier müssen wir als Christen ganz neu realisieren, der Kampf und die Auseinandersetzung ist der Normalfall für uns Christen. Es gibt Christen, die meinen, es wäre doch normal, wenn uns alle akzeptieren und zujubeln. Ich würde umkehren, und ich meine, dass Paulus das hier sogar sagt, wenn ihr nicht in Auseinandersetzung seid in eurem christlichen Leben, dann ist wahrscheinlich in eurem christlichen Leben etwas tot. Und zu meinen jetzt Auseinandersetzung nicht wegen eurer komischen Persönlichkeit oder euren komischen Hobbys, sondern ich meine Auseinandersetzung wegen des Glaubens. Jesus sagt ja auch, mich haben sie verfolgt, euch werden sie auch verfolgen. Paulus sagt hier, lasst von den Widersachern, was ihnen ein Anzeichen der Verdammnis ist, euch eines der Seligkeit. Da sagt er, ein Zeichen eurer Seligkeit ist, dass ihr diese Widersacher habt. Und vorher, da redet er bei Verkündigung des Evangeliums, steht er von, kämpft für den Glauben des Evangeliums. Also auch hier der Begriff des Kampfes. Wir sind in einer Auseinandersetzung. Deshalb, wenn es so wie in vor zwei Wochen im ARD so eine Sendung gibt über die bösen Fundamentalisten, dann zieht euch nicht euer Schneckenhaus zurück und sagt, jetzt müssen wir noch vorsichtiger sein, damit gar keiner Anstoß erregt, sondern sagt euch, das ist ganz normal, dass das geschieht. Oder dass hier im Arte im Ende letzten Jahres oder im CTF kommen hier überall wieder Sendungen, die bösen Fundamentalisten. Versucht euch nicht rauszureden und zu sagen, ja, nee, zu denen gehören wir nicht, mit denen haben wir gar nichts zu tun, obwohl da natürlich manche seltsame Typen auch interviewt werden. Aber letztendlich, ihr müsst damit rechnen, wenn ihr als Christ nicht auch christlichen Kampf habt, dann ist im geistlichen Leben irgendwas nicht in Ordnung. Unser Leben hier auf der Erde ist nicht friedlich, sondern ist Kampf und ist Auseinandersetzung. Und das heißt auch würdig des Evangeliums zu sein. Und in vielen Fällen ist es so, der nicht kämpft, entweder der redet gar nicht von Jesus, oder der hat es so weich gespült, dass es nur noch ein Jesus des Zeitgeistes ist. Und den gab es immer wieder. Es gab den nationalsozialistischen Jesus, den romantischen Jesus, es gab den aufklärerischen Jesus, den kommunistischen Jesus, es gibt heute den feministischen Jesus und den homosexuellen Jesus. Diese Jesus, die provozieren nicht, da musst du auch nicht viel kämpfen. Aber der biblische Jesus, der provoziert. Und da gibt es entweder nur, du stehst dafür oder dagegen. Und das wirst du genauso in deinem Leben erleben. Und wenn nicht, dann musst du sehen, stimmt da irgendwas nicht, bist du vielleicht zu sehr harmoniesüchtig dabei, dass dir nicht diese starke, dass nicht diese Konfrontation noch auftaucht. Denn euch ist es gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Genau dasselbe. Euch ist es gegeben, für Jesus zu leiden. Hier wieder die Vorhersage, wir als Christen werden leiden. Wie gesagt, hier ist nicht das Leiden um unserer Dummheit willen, sondern hier ist das Leiden um Jesu willen damit drin. Leiden kann sogar Geschenk Gottes sein. Das ist auch noch totaler Perspektivwechsel. Zu sagen, ich danke dir dafür, dass mein Arbeitskollege mich immer anranzt, weil ich über den Glauben rede. Ich danke dir dafür, was weiß ich, dass da mein Vater, meine Mutter, wenn sie nicht gläubig sind, immer wieder sich bei mir beschweren oder so. Also hier Leiden um Jesu willen. Und das kann ja auch Leiden an Krankheiten sein. Wenn Jesus sagt, okay, du leidest jetzt, wie Paulus in der Gefangenschaft, du leidest, damit ich mich verherrliche, kann das Leiden um Christi willen sein. Habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir gehört habt. Ihr habt genauso Kampf wie ich. Ich habe Kampf im Gefängnis, ihr habt Kampf in der Freiheit, um des Evangeliums willen. Also gerade diese letzten Verse, 27 bis 30, zeigen uns als Christen würdig des Evangeliums. Und würdig des Evangeliums heißt Einheit, nicht ich-süchtigen Streit unter Christen. Und Kampf für das Evangelium heißt Auseinandersetzung mit den Widersachern in der Welt, in der wir leben. Und deshalb dürfen wir uns da nicht verwundern, sondern müssen damit rechnen und müssen diesen Kampf auch aufnehmen. Und zwar mit denen, nicht mit unlauteren Mitteln, das heißt mit Unterdrückung, wie man das im Mittelalter getan hat, nicht alle Gegner, Inquisition verbrannt oder sowas, das sollten wir heute nicht tun. Ich halte es auch nicht für gut, wie die Army of God in den USA, die die Abtreibungsärzte erschießen als Kampf. Nicht? Das sind diejenigen, die bringen die armen Kinder hin, da schießt man sie über den Haufen. Das, glaube ich, sollten wir als Christen nicht, sondern geistlich kämpfen. Aber kämpfen müssen wir. Und das heißt mit Worten, in der Öffentlichkeit, in Gebet natürlich, in persönlichen Kontakten und in unserem Leben, dass wir eben so leben, wie die Welt nicht lebt, wie Jesus es will. Und da machen wir nun Schluss. Ich bete gerade noch. Vater im Himmel, vielen Dank wieder für das Vorbild des Paulus. Ich möchte dich bitten, dass du uns die Gelassenheit gibst, dass selbst wenn wir Menschen um uns herum sehen, die aus eigensüchtigen Motiven das Evangelium verkündigen, dass wir dann auch sagen können, sei es drum, du kannst es gebrauchen. Ich möchte dich bitten, dass unser Vertrauen in dich und deine Macht immer mehr wächst, dass wir sehen, du kommst zum Ziel, egal durch was um uns herum geschieht. Herr Jesus, ich möchte dich auch bitten darum, dass du uns etwas von dieser Gelassenheit des Paulus gibst, egal ob wir leben oder sterben werden, egal ob wir 90 werden oder im nächsten Jahr sterben müssen, dass wir sehen, du kannst es gebrauchen. Egal ob wir arbeitslos werden oder einen super Job haben, egal ob wir gesund sind oder krank sind, du kannst es gebrauchen. Ich möchte dich bitten, dass du uns diese Weisheit gibst und dieses Vertrauen in dich hineingibst, wie Paulus das gehabt hat. Ich möchte dich auch bitten, dass du uns diese Sehnsucht für den Himmel, für unsere himmlische Heimat gibst. Dass du uns da vor Augen malst, was du für uns vorbereitet hast und dass wir das schon in unseren Lebensplan mit einbinden können. Hier nicht nur zu leben für unsere eigenen Ziele und unser Wohlergehen, sondern um Frucht zu bringen für dich. Herr Jesus, ich möchte dich auch bitten für uns alle, dass wir würdig leben, des Evangeliums, würdig leben als deine Kinder. Dass du uns bewahrst, uns mitzubeteiligen an unsinnigen Streitereien und Auseinandersetzungen. An Dingen, wo wir uns nur selbst in den Mittelpunkt stellen. Ich möchte dich bitten, dass du uns Mut gibst und Weisheit gibst in dem Kampf, in dem wir stehen, den zu bewältigen. Und dass wir dadurch Menschen erreichen können, dass wir dich groß machen können, dass wir Menschen aufmerksam machen können, das, was du sagst und willst, ist wahr und das stimmt. Ich möchte dich bitten, dass du uns in diesem Kampf beistehst, in dem wir sind, zu Hause, am Arbeitsplatz, in dem wir innerlich sind, wenn wir mit Anfechtung des Teufels zu tun haben, mit Arbeitskollegen, mit Verwandten, dass du da bei uns bist. Amen.